Oder wie denkt ihr, hat Zacharias den Leuten gesagt, dass ihm gerade ein Engel begegnet ist, der gesagt hat, dass seine Frau schwanger wird und er ein Kind bekommt? Aus Alt mach neu, das hat sich Zacharias und Elisabeth gewünscht, dass das passiert und es ist nicht passiert, bis zu diesem einen Moment, als er aus dem Tempel herauskam, die Menschen warteten und er war stumm. Er konnte nicht mehr reden. Ihm hat es im wahrsten Sinne die Sprache verschlagen. Und ich habe diesen Text ausgesucht für den ersten Advent, weil diese Geschichte uns ein bisschen bekannt ist, aber sie gehört nicht so ganz klassisch zum Weihnachtsevangelium und zu den Adventtexten dazu. Aber dort steckt so viel drin. Und deswegen mute ich euch jetzt heute auch mal ein bisschen mehr Bibeltext zu als sonst vielleicht, weil ich diese Geschichte mit Zacharias und Elisabeth gemeinsam mit euch lesen will. Gemeinsam deswegen, weil ihr sie mitlesen könnt, den Text, steht in Lukas 1, Vers 5 bis 25. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Schauen wir uns Elisabeth und Zacharias mal ein bisschen genauer an. Ich habe so 4 Merkmale von den beiden. Das erste war, sie werden als sehr fromm und je nach Übersetzung als gottesfürchtig beschrieben. Fast schon sündlos, das waren sie natürlich nicht. Zacharias war Priester und was haben die wahrscheinlich an Opfer gebracht? Wer damals vor Gott als gerecht galt, der muss jede Menge Opfer gebracht haben. Und beide waren aus einem Priestergeschlecht, beide, sowohl Elisabeth als auch Zacharias. Und zwar nicht aus irgendeinem, sondern von Elisabeth lesen wir, dass sie aus dem Geschlecht Aarons kommt, also aus dem Priester schlechthin. Also sie war... Heute würden wir sagen, sie war eine Ur-Ur-Ur-Ur-Irgendwas-Enkelin von Martin Luther oder keine Ahnung was. Und diese beiden, Elisabeth und Zacharias, waren alt und kinderlos. Und das war in der damaligen Zeit eine große Schande. Wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, dann war nach jüdischem Denken schnell der Gedanke, irgendwo in deinem Leben, gute Frau, musst du doch so gesündigt haben, dass Gott dich straft, dass du keine Kinder bekommen kannst, weil es das Normalste der Welt ist, dass Frauen Kinder bekommen und viele Kinder bekommen. Und wenn nun eine Frau alt und betagt ist, hat sie und keine Kinder hat, dann muss in ihrem Leben irgendwas nicht stimmen. Und so waren Elisabeth und Zacharias immer dem Getuschel und dem Getratsche der Menschen ausgesetzt. Und das als Nachkommen einer Priesterschaft, beziehungsweise Zacharias als Priester. Das heißt, die zwei müssen doch, so stelle ich mir sie vor, total zerrissenes Leben geführt haben. Einerseits waren sie ganz fromm, würden wir heute sagen, sehr gläubig, jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen, getan, was Gott von ihnen wollte. Und gleichzeitig, dieses Denken war ihnen ja auch nicht fremd, hatten sie keine Kinder und fühlten sich vielleicht selber als von Gott bestraft. Und so lebten Elisabeth und Zacharias. Und Zacharias war Priester. Jetzt muss man wissen, dass das an sich damals nichts Besonderes war. Es gab schätzungsweise zu der Zeit 18.000 Priester. So, er war einer von ihnen. 18.000 Priester. Und wir haben gelesen, dass er dran war zu opfern nach der Ordnung und dass das Los auf ihn fiel. Das, was Zacharias tat, war einerseits sein Alltagsgeschäft. Das war Routine sozusagen. Die Priester arbeiteten und opferten sehr viel im Tempel, hatten verschiedene Aufgaben im Tempel. Also, dass Zacharias im Tempel irgendwas tat, das war nicht weiter was Besonderes, überhaupt nicht. Was das Besondere war, dass das Los auf ihn fiel und dass er nun dieses Räucheropfer bringen durfte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, eine Nachbildung von der Stiftshütte, die ganz ähnlich dann im Tempel auch aussah. Ihr seht auf dem linken Bild ganz hinten, wo der Pfeil rein zeigt, das Allerheiligste, wo die Bundeslade aufgehoben wurde und wo nach dem damaligen Verständnis Gott wohnte, Gottes Gegenwart erlebbar war und wo nur einmal im Jahr der hohe Priester an Jom Kippur, am großen Versöhnungstag, hineinging, um für die Schuld des Volkes zu opfern. Was Zacharias tat, war, er blieb davor stehen und ihr seht es rechts, nochmal groß mit ein anderes Modell, das war der Räucheraltar. Und an diesem Altar wurde morgens und abends geräuchert. Also so wie in der Adventszeit, die Räuchermännchen. Es wurde Holz vom Brandopferaltar genommen, also glühende Kohlen, und dann wurde Räucherwerk, Kräuter wurden drauf gelegt und man vermutet unter anderem auch aufgrund des bestialischen Gestankes, was wir oft nicht vor Augen haben, wenn die im Tempel jede Menge Tiere opfern und verbrennen und Fleisch verbrennt. Das wissen wir schon vom Herd daheim, das riecht unangenehm. Aber wenn das war anderes Fleisch und es waren andere Fleischmengen, ohne euch zu nahe zu treten, aber da wurde richtig Fleisch verbrannt. Und man vermutet, dass dieses Räucherwerk alleine schon deswegen da war, um diesen bestialischen Gestank zu übertünchen. Also sozusagen Deo für den Tempel. Und dass Zacharias das nun tun durfte, war mitten in seinem Alltag, mitten in seiner Routine als Priester, wo er ständig im Tempel an anderen Stellen Dienst tat, etwas ganz Besonderes. Man schätzt, wenn man diese Menge an Priestern sieht, wenn man sieht, wie viele Aufgaben die hatten, man schätzt, dass diese Aufgabe einem Priester ein einziges Mal im Leben zuteil wurde, wenn überhaupt. Ein einziges Mal. Das heißt, mitten in seiner Routine, mitten in seinem Alltag als Priester, darf Zacharias nun etwas ganz Besonderes tun. Gott überrascht Zacharias sozusagen im Alltäglichen mit etwas Neuem. Mitten in seinem alltäglichen Tun. Und ich glaube, dass Zacharias das, was er da tat, mit großer Ehrfurcht und Liebe tat. Wir kennen ihn ja nicht genauer und die Bibel beschreibt ja oft nur ganz sachlich die Dinge. Also Emotionen, Gefühle finden wir hier keine. Wenn ich an seiner Stelle wäre, ich, keine Ahnung, wann das losfiel, aber ich hätte die ganze Nacht nicht geschlafen. Und Zacharias weiß auch, im Alten Testament lesen wir davon, dass auch Priester falsch geopfert haben und geräuchert haben. Die haben dann das Zeitliche gesegnet. Also es war auch eine gewisse Herausforderung und Anspannung bei Zacharias da, ja nichts falsch zu machen. Und gleichzeitig diese große Ehre, er darf jetzt dieses Räucheropfer bringen. Ich glaube, er hat es mit großer Ehrfurcht vor Gott und gleichzeitig einer großen Liebe, die ihm als Priester ohnehin innewohnte, getan. Wie tust du deinen Dienst, den du für Gott tust? Egal, was du tust. Routine? Alltag? Oder ist es gefüllt mit dieser Ehrfurcht und Liebe vor dem großen und heiligen Gott, der dich beruft? Schauen wir uns das Neue an, das Zacharias und Elisabeth nun verheißen wird. Und da ist mir ganz wichtig, ich ziele heute nicht darauf ab, dass alle, die keine Kinder haben, jetzt Kinder bekommen sollen. Darum geht es mir nicht. Natürlich, Elisabeth und Zacharias wird Johannes als Kind verheißen. Mir geht es um das Neue, das dort entsteht, weil dieses Neue, was dort entsteht, hat bestimmte Eigenschaften. Und die sind mir deswegen so wichtig, weil die Predigt hoffentlich noch ein bisschen herausfordernder wird und ich dich fragen werde, was Gott Neues vielleicht in dir entstehen lässt. Und dieses Neue, was Gott entstehen lässt, muss uns keine Angst machen, denn das sehen wir an dem Neuen, das Elisabeth und Zacharias nun geschenkt wird. Das Erste, was wir lesen von dem Neuen, in dem Fall eben von Johannes, ist, dass er erbeten war. Der Engel sagt zu Zacharias, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Zacharias und Elisabeth, glaube ich, haben Gott auf Knien angefleht und haben gebetet und gebetet und gebetet, was das Zeug hält. Und sie sind dran geblieben. Ich glaube, es gab Momente, da waren sie verzweifelt. Da haben sie das auch gespürt, das Gerede und Getratsche der anderen über sie. Und trotzdem haben sie nicht aufgehört, Gott zu bitten. Der Engel sagt, euer Gebet ist erhört. Ehrlich, ich wünsche mir das auch manchmal, dass wenn ich bete, dass dann plötzlich ein Engel vor mir steht und sagt, hey, dein Gebet ist erhört. Ich würde auch erschrecken, wenn so ein Engel vor mir steht. Würde es mir genauso gehen. Aber ich wünschte mir das. Ich wünsche mir, dass es auch so wäre. Und solange es nicht so ist, lasst uns Zacharias und Elisabeth als Vorbild nehmen und im Gebet dranbleiben. Das Zweite, wovon die Rede ist, Lukas 1, Vers 14 über Johannes, und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Vielleicht kommt daher der Name Wonneproppen. Du wirst Freude und Wonne haben. Das ist, was alle Eltern an ihren Kindern haben, bis zur Pubertät. Und dann hat man noch mehr Freude. Das Neue, das Gott Zacharias und Elisabeth schenkt, wird in ihnen eine große Freude auslösen. Nun sagen wir, ja gut, klar, logisch, wenn du alt und hochbetagt bist, so wie es Luther übersetzt, und wenn du zeitlebens ein Kind möchtest und das Kind wird geboren, dann ist doch klar, da freut man sich. Ich finde es an dieser Stelle sehr bemerkenswert, dass der Engel extra sagt, ihr werdet euch darüber freuen, weil alle Mütter können das ein bisschen nachvollziehen. Wenn du alt bist und noch ein Kind kriegst, ist es auch noch mal schwieriger, vielleicht wie als junge Mutter, ein Kind großzuziehen und alles mitzumachen. Also die Bibel ist da auch sehr alltagsnah. Und Kinder können einem den Schlaf rauben, nicht erst in der Pubertät, sondern vorher schon. Aber der Engel sagt, das wird euch erfüllen und viele andere auch mit einer großen Freude. Das Dritte finde ich total faszinierend. Es steht von Johannes Folgendes. Er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Von Anfang an ist der Heilige Geist in Johannes. Das Neue, das Gott Zacharias und Elisabeth schenkt, ist erfüllt vom Heiligen Geist, ist heilig und besonders. Und von Johannes wissen wir, wie er dann auftrat als Abgesonderter und in der Wüste als besonders Gottgeweihter, in Anführungszeichen. Und Das Letzte, wovon der Engel spricht, ist, dass Johannes nichts anderes ist als ein Wegbereiter für Jesus. Dieses Neue, was Gott schenkt, ist nicht an sich das Wichtigste, sondern ein Wegbereiter für Jesus. Und Johannes wird vor ihm, Jesus, hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Nicht das Neue ist das Eigentliche, nicht Johannes ist der Eigentliche und der werdende Papa ist dann schon ganz enttäuscht, oh, jetzt geht's doch nicht um meinen Sohn. Nein, der Engel sagt, er wird Jesus den Weg bereiten und den Weg weisen. Und wenn ihr Johannes ein bisschen kennt, wenn ihr die Bibel lest, dann wisst ihr, dass genau das später auch in Erfüllung getreten ist, dass Johannes in der Wüste war und den Weg bereitet hat für Jesus, immer auf Jesus hingewiesen hat. Aus alt mach neu. So heißt das Thema heute, aus alt mach neu. Gott erschafft dieses Neue auf dem Boden des Alten. Wenn wir diese Geschichte lesen, und jetzt haben wir sie vorhin einmal kurz gehört und manches auch schon wieder vergessen, lest es zu Hause nochmal, wie viele Bezüge dort alleine zum, wir würden sagen, Alten Testament drin ist, zur Geschichte der Juden, zu der Glaubensgeschichte des Zacharias und der ganzen jüdischen Gemeinde, sagt Gott nicht, das war alles Schrott und jetzt kommt's, sondern auf dem Boden. Johannes wird in der Kraft des Elias, sagt er, Jesus vorangehen. Er beruft einen Priester, um Johannes, also seine Frau, zu gebären und Jesus den Weg zu weisen. Gott baut auf dem Boden das Alte etwas, auf dem Boden des Alten etwas ganz, ganz Neues. Und im Neuen Testament schreibt Paulus an die Gemeinden in Galatien einmal Folgendes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Gott sagt nicht, das war alles Schrott, was davor war, sondern jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt ist es gut. Jetzt kommt zur Vollendung, was ich mir gedacht habe. Und jetzt kommt Jesus auf die Welt. Und ich gebrauche Johannes als Wegbereiter. Jetzt kommt etwas ganz Neues. Und ich werde euch durch diesen Jesus erlösen von dem Gesetz. Für die Juden, Christen, die das damals gehört haben, komplett verständlich. Sie sagen, klar, wir können nicht alles erfüllen, was Gott jemals von uns fordern würde. Wir brauchen diese Erlösung für unser Leben und wir brauchen den, der an Weihnachten geboren wird und dann an Karfreitag am Kreuz stirbt, um uns die Kindschaft zu ermöglichen. Johannes 1, Vers 12, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und Gott hat gesehen, die Zeit ist erfüllt, dass etwas Neues, etwas ganz Neues dran ist. Und jetzt haben wir diese Predigtreihe, weil ihr seid ja alles alte Hasen. Wie Christoph vorhin gesagt hat, der erste Advent, der kommt ja immer überraschend, wie für die Deutsche Bahn der Wintereinbruch. Das ist bei uns genauso. Wir sind mal mehr, mal weniger vorbereitet. Ich glaube, wir wären gerne alle mehr vorbereitet. Ja, aber auf was eigentlich? Advent war ursprünglich eine Bußzeit, eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten hin. Ist es bei uns noch so, dass wir, wie du vorhin gesagt hast, so Adventskalendertürchen aufmachen und uns immer mehr hinfreuen auf Weihnachten? Oder ist es so, mein 60. Weihnachten? Also nicht meins, aber vielleicht von manchen von euch. Also auf was bereiten wir uns eigentlich vor? Und sind wir manchmal so in so einer Christenroutine drin und denken, jo, Advents- und Weihnachtszeit kriegen wir auch noch um. Verstehen wir noch dieses Faszinierende, dass der ewige Gott Mensch wird? Dass dieser Schöpfer des Universums Mensch wird? Und dass etwas komplett Neues entsteht, als die Zeit erfüllt war? Ist diese Erfüllung in deinem Leben jetzt dran? Oder ich formuliere es mal anders. Hast du einen Traum begraben und Hoffnung aufgegeben, der in dir schlummert, der vielleicht lange schon da ist, der vielleicht mal da war, den du beerdigt hast, begraben hast, Abschied genommen hast davon, aus unterschiedlichen Gründen? Was könnte es sein, was in dir Neues entsteht? Ich will nicht sagen, du musst rausgehen und etwas komplett Neues machen. Das könnte unter anderem auch verrückt sein. Das wäre nicht immer gut. Aber ich glaube, dass Gott es liebt, Neues zu schaffen. Und diese Predigtreihe, die haben wir im Programming-Team deswegen so ausgewählt und ausgesucht, weil wir uns von Gott herausfordern lassen wollen, hinzuhören, was Neues in deinem Leben am Entstehen ist, oder bereite dich vor für etwas Neues, was entstehen wird. Beim Propheten Jesaja, denkt an unsere Predigtreihe, Daniel, Influencer, babylonisches Exil, mitten hinein in diese Dürrephase und extrem schwierige Situation, sagt Gott: Ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Kann es sein, dass Gott in dir etwas Neues schaffen will? Dass etwas in dir heranwächst, das du noch nicht kennst? Und du denkst, hä, wie soll ich das merken, dass etwas Neues entsteht, wenn ich es noch gar nicht kenne? Schauen wir uns nochmal diese vier Charakteristiken an von dem Neuen. Es war Erbeten, es war eine Freude, erfüllt vom Heiligen Geist und ein Wegbereiter für Jesus. Dieses Neue kann etwas ganz Unterschiedliches sein. Das kann etwas sein, was du in deinen Beziehungen etwas neu machst, was im Blick auf die Gemeinde etwas neu machst, sogar im Blick auf den Beruf etwas neu machst. In den letzten Wochen habe ich hier und da mit Leuten geredet oder nur mal so in Nebensätzen, die gesagt haben, boah, eigentlich würde ich am liebsten was Neues, was anderes machen. Mein Herz schlägt eigentlich für was anderes. Nicht, dass ich in meinem Job gefangen wäre oder so, nein, gar nicht, aber ja, was hindert dich? Wenn Gott etwas Neues in dir heranwachsen lassen will, dann wird er mit dir diesen Weg gehen. Aber nochmal, deswegen sind mir diese vier Eigenschaften so wichtig, und es könnte unter Umständen verrückt werden, wenn wir sagen, ja, ich mache jetzt einfach was Neues. Ich werde jetzt Balletttänzer. Moment, das ist weder erbeten, noch ist es eine Freude für mich und andere, noch ist es vom Heiligen Geist erfüllt, und ich glaube nicht, dass mein Balletttanzen Wegbereiter für Jesus wäre. Außer in der Passionszeit, wenn es um den Schmerzensmann geht oder so vielleicht. Nein, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, Hauptsache irgendwas neu zu machen, aber ich glaube, dass in uns immer wieder Dinge schlummern, die wir zu schnell zur Seite schieben. Gott liebt es, Neues zu schaffen. Und wisst ihr, warum? Ich habe euch nur mal so ein paar Dinge, da vorne werdet ihr sie sehen, das ist sozusagen aus der Bibel einmal wahllos herausgegriffen, was Gott alles neu geschaffen hat. Ich gehe das nicht im Detail durch, keine Sorge. Das sind nur Dinge, die mir spontan, als ich die Folien gemacht habe für die Predigt, habe ich überlegt, was hat Gott in der Geschichte mit seinem Volk, vom Alten bis ins Neue Testament, was hat er eigentlich alles neu gemacht? Wodurch sind Dinge neu geworden? Er begann natürlich mit der Schöpfung aus dem Nichts, schafft er etwas Neues. Die Speisung der 5000, neues Brot sozusagen, die Königsdynastie, die im Alten Testament dann eintrat, plötzlich hatte das Volk Israel einen König über Jahrhunderte, und gut, es ging einige schief dabei. Davor hatten sie aber keinen. Die Propheten, die immer wieder Neues verkündigt haben. Im Neuen Testament, gerade in Paulusbriefen, lesen wir immer wieder von der Neugeburt. Oder Johannes 3, als Nikodemus zu Jesus kommt, du musst von Neuem geboren werden. So viele Dinge, die Gott immer wieder neu macht, im Einzelnen oder mit seinem ganzen Volk. Von Anfang bis zum Ende der Bibel. Und dann denken wir doch an das Ende, an den dritten Sonntag unserer Predigtreihe, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott wird sogar bis in die Ewigkeit nicht aufhören, Dinge neu zu machen. Wenn du einen Gedanken heute nur mitnimmst, dann möchte ich dich bitten, diesen einen Gedanken, dass du hinhörst. Nächsten Sonntag geht's weiter, es ist wie eine Hausaufgabe. Dass du hinhörst, was schlummert in dir? Was sprechen dir andere zu? Was nimmst du wahr durch Botschaften von anderen oder durch die Bibel, durch deinen Alltag, wie du deine Umwelt wahrnimmst, wo Gott Neues in dir wachsen lassen kann? Und deswegen war mir vorhin so wichtig zu sagen, dass die Zeit erfüllt ist. Nicht, dass es alte Schrott war, das ist nämlich in deinem und in meinem Leben auch nicht so. Sondern das, wer du jetzt bist, das hat Gott gebraucht, um das zu tun, was du tust und wer du bist. Aber ihr wisst, dass ich einen Satz ganz besonders nicht liebe. Und ich habe zwei wunderbare Mitarbeiterinnen im Farm, die Beate und die Cheyenne. Und zum Geburtstag dieses Jahr hat mir Beate diese Tasse geschenkt. Du kannst nicht so gut lesen, ist rund und da steht drauf, das haben wir schon immer so gemacht. Da Beate mich gut kennt, weiß sie, dass sie mich damit zum Lachen bringt. Und diese Tasse, die regt mich immer wieder nicht auf, sondern an, Neues zu denken. Und ich habe euch oft schon gesagt, dass dieser Satz, das war schon immer so, ist das Pendant dazu, dass der furchtbar ist. Und heute möchte ich euch drei Gründe nennen, warum der sogar geistlich gefährlich ist. Der erste Grund ist, immer ist Gott, sonst niemand und nichts. Da können wir streiten, so viel wir wollen. Nichts ist immer. Das gilt nur in Bezug auf Gott. Das zweite ist, wenn wir es geistlich betrachten, ist es die Proklamation geistlichen Stillstandes. Wenn Gott es liebt, Dinge neu zu machen und wir damit sagen, hey, das war schon immer so, das habe ich doch schon immer so gemacht, diese Alltagsroutine, dann limitierst du Gott in deinem Leben. Der setzt sich schon irgendwie durch, da ist er größer als du, keine Sorge. Aber manchmal sind Umwege echt blöd. Und wenn wir uns von Anfang an darauf einlassen würden, zu sagen, okay, dieser Satz, der gilt nicht, es ist gut, was bisher war, keine Frage, dann können wir das sagen. Aber wenn wir mit diesem Satz Neues, das in uns entsteht, blockieren, dann ist es geistlicher Stillstand. Als du klein warst, also ganz klein, da hast du anders gelebt, anders gedacht, anders geglaubt, als du erwachsen wurdest. Dann hast du Dinge hinterfragt. Du bist ständig in deinem Leben gewachsen. Ständig ist Neues in deinem Leben entstanden. Aber dieser Satz, das war schon immer so oder das haben wir schon immer so gemacht, als Ausdruck dafür, und jetzt machen wir es weiter so, der limitiert geistlich. Der limitiert geistlich in deinem Leben. Ich meine, es ist jetzt gar nicht auf die Gemeinde bezogen. Ich mag den Satz überhaupt nicht im Blick auf die Gemeinde, aber darum geht es mir gar nicht. Sondern dieses Denken dahinter, und jetzt rede ich vor allem an die älter sind als ich. Was waren Zacharias und Elisabeth? Sie waren alt und hochbetagt. Ihr habt selber Augen im Kopf. Die wenigsten hier sind unter 18. Nimm keine Ausrede und sag, ey, was soll Gott schon mit mir noch? Ich bin doch schon alt. Nein. Wie alt Zacharias und Elisabeth waren, wissen wir nicht. Ich vermute aber, sie waren älter als alle hier. Nicht zusammen, aber im Einzelnen. Nimm es bitte nicht als Ausrede und glaub diesen Satz vor allem nicht. Egal wie alt du bist, Gott liebt es, Neues zu schaffen. Und der dritte Fehler bei dem Ganzen, und das war Zacharias Fehler, er setzte nämlich die menschliche Logik über das Vertrauen in Gott. Er sagt in anderen Worten zu dem Engel, hey, biologische Uhr, schon längst abgelaufen und explodiert. Da funktioniert nichts mehr mit Schwangerschaft und so. Vergiss es. Und damit setzt er das, was wir menschlich denken, über das, was Gott möglich ist. Und das ist sozusagen die Erklärung für die geistliche Limitierung. Wenn wir meinen, die Dinge zu erklären, dann setzen wir uns oben drüber und vertrauen nicht Gott, dass er Neues schafft. Nochmal. Ich sage nicht, dass jetzt bei jedem von euch ein komplett neues Leben beginnt. So what? Wenn es so wäre, würde es mich auch freuen, solange es diese vier Charakteristika erfüllt. Erbeten, Freude, erfüllt mit dem Heiligen Geist und ein Wegbereiter für Jesus, dass du das gebrauchst, um auf Jesus hinzuweisen. Aber bitte, vielleicht bestelle ich die Tassen für alle. Muss mal Gemeindebudget überprüfen. Bitte, glaub diesem Satz nicht und glaub ihm vor allem nicht, wenn du älter bist als ich und wenn du viel älter bist als ich. Durch die Bibel hindurch gebraucht Gott Menschen unabhängig vom Alter. Jeremia war wahrscheinlich der Jüngste, den Gott gebraucht hat. Vermutlich war er 12, 13 Jahre alt und er hat ihn gebraucht. Und er gebraucht genauso Elisabeth und Zacharias. Oder denken wir im Alten Testament, Abraham, gleiche Story, auch mit dem Kind. Für Gott spielt das Alter keine Rolle, er ist ewig. Was juckt ihn da die Jahrzehnte? Ich glaube, dass Gott Neues schaffen will und dass er es liebt in uns. Und ich glaube, dass Weihnachten, die Adventszeit als Vorbereitungszeit darauf, hey, vielleicht sagst du, was wünsche ich mir zu Weihnachten von Gott? Das, was in dir schlummert, was ein Traum, ein Wunsch, eine Hoffnung war, dass es wieder zum Leben erweckt wird und dass du es konkret angehst, vertrau ihm. Er kann dir auch einen Engel hinstellen und du erschrickst. Er kann es aber auch anders machen. Wenn Gott Neues erschaffen kann, dann tut er das, weil er Hoffnung für dich hat, weil deine Vergangenheit zählt und weil er heute dein Bestes will. Wenn wir in diesem Denken gefangen bleiben, das war schon immer so, ich kann doch nicht mehr. Wieso soll Gott mich jetzt gebrauchen? Hat er doch bisher auch nicht gemacht. In Klammern stimmt übrigens meistens nicht. Er gebraucht dich schon. Wir müssen nur genauer hingucken. Und er will dein Bestes heute, nicht irgendwann. Dann heute. Ich bitte dich, hör hin. Hör hin in dieser Woche, hör hin in dieser Adventszeit, was Gott Neues in deinem Leben wachsen lässt. Das kann ganz unscheinbar sein. Das muss nicht die komplette Umwälzung deines Lebens sein. Das können sogar in Anführungszeichen nur Gewohnheiten sein. Und wir wissen, Gewohnheiten ändern wir am schwierigsten. Das können Kleinigkeiten sein, wo du sagst, ich möchte Gott ernster nehmen. Ich möchte mehr mit Gott leben, im Alltag ihn einbeziehen. Ich möchte in der Gemeinde mich einbringen. Ich möchte bewusster in meiner Familie, Freundeskreis, Umfeld ein Wegweiser, wie Johannes es dann war, für Jesus sein und nehme mir es konkret so und so vor. In mir ist schon lange der Wunsch, das. Und jetzt packe ich es an. Es gibt von Ernst Modersohn ein schönes Zitat, was manche von euch vielleicht kennen, was das schön zusammenfasst und was ich euch am Ende mitgebe als Ermutigung und als Verheißung, dass wenn wir Neues angehen, das, was Gott in uns legt und wo wir es vielleicht noch nicht erkennen, aber spüren, da könnte was dran sein. Ernst Modersohn, Pfarrer im letzten Jahrhundert, hat einmal gesagt, Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Deine Geschichte, deine Biografie, deine Vergangenheit ist relevant. Da hat Gott dich geführt bis heute. Gib ihm dein Morgen, gib ihm das, was kommt und gib ihm die Chance, Neues entstehen zu lassen. Ich möchte dafür beten, und ich bitte euch aufzustehen, danach werden wir Gott anbeten, auch das als Möglichkeit nutzen, nicht als Einbahnstraße, sondern als Dialog mit Gott. Lieber Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der es liebt, Neues zu schaffen. Und ich bitte dich, dass wir hinhören, jetzt in der Anbetungszeit, aber auch in der Adventszeit, in den nächsten Tagen, wo du Neues in unserem Leben entstehen lassen willst. Wo wir Hoffnungen, Träume begraben haben oder sie abgetan haben. Lass uns nochmal hinhören. Jesus, mit dir zusammen wollen wir da hingucken und uns fragen, kann da etwas Neues entstehen? Danke, dass du es liebst, Neues entstehen zu lassen und uns damit zeigst, du hast Hoffnung. Du hast Hoffnung für uns und du gebrauchst uns.